willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GoTo Network. Eine für mich sehr besondere Folge. Freue mich, dass ihr mit dabei seid, denn heute nehme ich zum 100. Mal hinter diesem Mikrofon stehend eine Folge auf für diesen Podcast, was irgendwie ein total surrealer Meilenstein ist und was mich total freut, und habe mich lange gefragt, hey, was kann man eigentlich aus dieser Folge rausholen? Dann nimmst du irgendeinen besonderen Gast, nimmst du irgendjemanden, der eine besondere Reichweite hat, vielleicht ein spezielles Standing, so, der vielleicht irgendwie was mitbringt. Und dann auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, nee, ich frage jemanden anders, der eigentlich nichts.
Ich bin denn raus.
Nein. Nein.
Wir.
Und dann habe ich mir gedacht, hey, wer sind eigentlich die Leute, mit denen ich wirklich Bock habe, so eine Folge zu feiern, und bei denen eigentlich am Ende auch genau das zusammenkommt, weil die beiden, die ich eingeladen habe, eigentlich das sind, für das, für was GoTo Network irgendwie auch steht, was ja Beziehungen sind, was Netzwerke sind, und die ich ohne den Podcast eigentlich nie kennengelernt hätte und wo sich wirklich intensive, fast Freundschaften entwickelt haben. Von daher freue ich mich sehr, liebe Lea, lieber Ben, dass ihr die Zeit gefunden habt, mit mir heute diesen kleinen Meilenstein zu feiern.
Bedingt.
Du, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, auch wenn wir weder die Reichweite noch das Standing mitbringen.
Nein, ich glaube, ihr bringt natürlich beides mit. Es war natürlich ein kleiner Scherz, aber ich glaube, ihr beide verkörpert einfach so diese Reise für mich in gewisser Weise mit, und auch, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, das, was für mich GoTo Network auch ausmacht, ne, was Netzwerke am Ende ausmachen. Ich meine, wir haben beide, also alle gemeinsam, an unterschiedlichen Stellen so viele unterschiedliche Touchpoints, die immer so bereichernd sind. Von daher glaube ich auch, dass wir heute nochmal ein paar vielleicht lustige, vielleicht inspirierende, vor allem gute Impulse setzen können für die Zuhörenden.
Es ist mir immer wieder ein Fest mit euch. Ich freue mich immer, euch zu sehen. Und ich muss ja sagen, es ist jetzt auch special in dieser Folge, weil ich habe euch gerade im Vergleich zu dem, wie oft ich euch sonst sehe, gerade erst gesehen. Deswegen freue ich mich, dass das so schnell schon wieder geklappt hat.
Träumchen.
Ja, ne?
Ich würde eine Sache skippen, und das ist die Intro für jeweils euch beide, weil ich glaube, Lea, dich als Head of Sales von SDRs of Germany, Ben, dich als VP Sales von Workflex kennt man, und ich empfehle einfach mal die Folgen zu jeweils euch, weil ich glaube, auch die einfach sehr, sehr cool sind, sehr unterhaltsam sind, und es sind jeweils zwei Folgen. Von daher könnt ihr euch heute wirklich 4 Stunden Ben und Lea Deluxe geben, wenn ihr das möchtet. Aber zum Einstieg würde ich euch trotzdem gerne eine Frage stellen, die ich allen Gästen immer in jeder Folge stelle, mit der spannenden natürlich Überlegung, hey, habt ihr da die gleiche Antwort wie beim letzten Mal? Was ist denn für euch die unbequemste Wahrheit im Sales, und wie geht ihr damit um? Mit dem Wissen, hey, es gibt natürlich nicht die eine. Ich starte mal bei dir, Lea.
Okay. Ich glaube, die unbequemste Wahrheit im Sales, mit der man sich immer wieder konfrontiert sieht, ist, dass Sales auch manchmal richtig scheiße laufen kann und du kannst nichts dagegen tun. Du darfst dich darauf aber nicht ausruhen, dass du nichts dagegen tun kannst, und musst trotzdem versuchen, nicht nur zu pushen, sondern auch zu reflektieren und zu gucken, ey, okay, auch wenn es jetzt nicht meine Schuld ist, was kann ich machen, um es noch besser zu machen, damit, wenn es dann wieder gut läuft und wenn das Glück wieder ein bisschen mehr auf meiner Seite ist, es dann auch richtig gut läuft und ich alles wieder ausgleichen kann. Sag mal, als jemand, der sich sehr ungerne irgendwie darauf verlässt, einfach zu sagen, ah ja, das ist Glück, das ist nicht Glück, ist das für mich immer so eine Wahrheit, wo ich so denke, boah, ich wünschte, es wäre nicht wahr. Ich wünschte, ich könnte das alles steuern.
Ich glaube, meine Wahrheit schlägt ein bisschen in Leas Kerbe. Ich habe die Frage ja auch wie Lea hier schon zweimal beantwortet, und immer zu einer anderen Phase, was eine andere Wahrheit. Einmal, dass du keine Silverbullet im Sales hast. Einmal, glaube ich, dass du nicht von allen gemocht werden kannst als Manager. Was ich jetzt gerade schon für eine Wahrheit einfach aktiv spüre, ist, Und die mir auch selber immer so besonders wehtut, ist, du kannst nicht alles kontrollieren. Und ich bin Typ, der denkt in Skalen. Wenn jemand sagt, ich habe Schmerzen, sage ich, sag mal von 1 bis 10, 10 ist, du stirbst, 1 ist, alles ist gut so. Ich bin Typ, der gerne Sachen voraussagt, gerne Sachen kontrolliert, gerne Sachen irgendwie messbar, sichtbar macht und so. Und es ist halt im Sales so, ich glaube, du kannst, das heißt immer so schön, Control the Controllables. Es gibt schon einige Dinge, die man kontrollieren kann, aber irgendwie ein Stakeholder-Veto kann ich nicht kontrollieren, ich kann das Wetter nicht kontrollieren. Ich kann nicht kontrollieren, dass jemand ein anderes Angebot kriegt, der eigentlich eine Säule bei mir im Unternehmen ist. Und das ist was, also das ist nichts, was mir richtig Angst macht, aber was ich schon immer so halt so ein kleines Schwert drüber hängen habe und denke mir so, wünschte, ich könnte noch mehr Vorhersagbarkeit schaffen. Ich wünschte, ich könnte Dinge automatisch noch skalierbarer machen. Aber wie die Lea schon sagte, gerade ist es nicht so, habe ich keine Scheiße am Fuß, aber hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Muss ich darauf warten, dass es immer mal wieder fette Monate gibt und weniger gute. Und da kämpfe ich immer ein bisschen mit mir, dass ich meine Sachen auch bewusst irgendwie aus der Hand gebe.
Kann ich beides, ne, super gut nachvollziehen. Ich glaube, auf der einen Seite so dieses Thema, konzentriere dich auf das, was du kontrollieren kannst. Struggle ich selber auch immer mit, weil man hat immer wieder die Neigung zu sagen, hey, aber immer wieder Situationen, die dich einholen, und das kommt ja genau dahin, Lea, ich glaube, du hast heute dazu gepostet, gerade zufälligerweise auch, ja. Manchmal hast du halt so eine Woche, wo es einfach so überhaupt nicht läuft und du weißt, du musst weitermachen und trust the process, und ne, wenn du das Richtige machst, dann wird schon auch was dabei rumkommen, und am Ende aber eben, und das hat mir immer geholfen, mag ich aber dieses Bild, und Ben, das schlägt so in die Kerbe von dem, was du gesagt hast. Ja. Es gibt so eine Weisheit aus dem Buddhismus, glaube ich, sogar irgendwie. So ein Pfeil trifft dich immer zweimal. Ne? Du kannst bei manchen Sachen nicht ändern, so die passieren. Du kannst halt selber entscheiden, wie du damit umgehst. Ob halt positiv nach vorne gerichtet oder einfach dich dann halt so dem in Anführungszeichen Schicksal hingeben. Und wenn jemand geht, hey, dann geht der, aber dann ist es vielleicht eine Opportunity. Oder es ist der größte Loss, den du je hattest. You decide, ne?
Habe ich auch gelesen, erst vor kurzem in einem tatsächlich Persönlichkeitsentwicklungsbuch, da hieß der Satz, ob das ein Glück oder Unglück ist, das stellt sich noch raus. Also, und das fand ich immer sehr schön, weil natürlich finde ich es erstmal schlimm, wenn zum Beispiel einer geht oder wenn ich einen Deal verliere oder wenn hier was passiert ist. Aber ob das ein Glück oder Unglück ist, das stellt sich raus, weil das ist vielleicht mein Impuls, das Team nochmal zu verbessern. Das ist vielleicht mein Impuls zu gucken, okay, vielleicht brauche ich eine andere Person, die uns besser ergänzt. Und es ist ehrlich was mir öfter mal sogar in diesem Kopf klingelt, wenn jetzt was passiert, was ich erstmal nicht vorteilhaft finde. Ich meine, ich könnte mir sogar das Bein brechen, kann ich auf eine Reise gehen und der Flieger wäre abgestürzt. Ist jetzt ein bisschen überzogen, aber ob das ein Glück oder Unglück ist, das stellt sich oft erstmal raus. Es geht wirklich darum, wie ich damit umgehe.
Du, dem kann ich total beipflichten, weil das Ding ist auch, wir sehen es ja auch manchmal, wenn wir jetzt bei diesem ganzen Sales-Bubble-Kosmos erstmal bleiben wollen. Du, manchmal verlierst du einen Deal und dann kommen die aber ein halbes Jahr später wieder. Dafür ist dann anstatt diesem kleinen Pilot-Project, was die eigentlich machen wollten, direkt die ganze Org mit an Bord und du machst irgendwie 10-mal das an Commission oder sonstig, oder ja, also du weißt es nie. Und wenn du es jetzt damals abgeschlossen hättest, okay, hättest du da den Deal gehabt. Aber am Ende des Tages hat es sich dann doch gelohnt zu warten und du weißt es halt einfach nicht. Und dieses Thema Ungewissheit und du kannst es nicht kontrollieren, das ist immer sowas, das hört man, glaube ich, auch als Manager sehr, sehr, sehr ungern. Also ich hatte zum Beispiel einen Manager, der hat mir gesagt, nein, wir müssen alles kontrollieren, Pipeline. Wenn das scheiße ist, das liegt an dir. Das liegt an nichts anderem. Ich habe mir das damals auch wirklich zu Herzen genommen, so als SDA und AI, und ich dachte immer, ich bin das Problem. Und manchmal war ich auch das Problem, aber du weißt es immer nicht und du weißt auch nie, wozu ist es denn jetzt gut. Aber es kann auf jeden Fall immer ein Moment für Reflexion sein, um einfach einmal mit sich selber einzuchecken und zu sagen, okay, warum fühle ich mich jetzt gerade über die Situation so, wie ich fühle? Warum reagiere ich gerade so, wie ich reagiere? Und hey, im schlimmsten Fall ist es halt einfach ein Learning für dich, dass du vielleicht auch nicht so resilient bist, wie du dachtest. Cool, kannst du daran arbeiten irgendwie. Aber es ist in der Regel auch nie so schlimm, wie man denkt, weil wir sind auch alles keine Herzchirurgen. Wir sind Vertriebler.
Ja, es ist to be fair eine der unbequemen Wahrheiten, die Dominik, liebe Grüße an der Stelle hier im Podcast, gesagt hat. Ist nicht deine Schuld, aber deine Verantwortung. Und es ist einfach so, ne, wenn mein Team die Ziele nicht erreicht oder ein einzelner Rep die Ziele nicht erreicht, dann ist das nicht meine Schuld, aber gegenüber der Org ist es erstmal meine Verantwortung und ich muss meine Learnings daraus ziehen und fragen, was hätte ich anders machen können? Kann ich was anders machen? Und manche Dinge kannst du einfach, wie gesagt, das nicht kontrollieren, und die Dinge, die ich kontrollieren kann, die kann ich halt wieder versuchen zum positiv beeinflussen. Und so ist es dann eben auch, wenn ich eine shitty Week habe. Und hey, wie oft hatte ich die? Und dann kam am Freitagnachmittag noch irgendwie ein Deal um die Ecke oder dann war es der 41. Cold Call, der am Ende wieder dazu geführt hat, dass man den Deal erstellt hat. Ich glaube, das kennen wir auch alle. Alright. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie wir eigentlich diese Folge heute irgendwie gestalten können. Und ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen, das zu dritt hinzubekommen, ohne uns ins Wort zu fallen und ohne, dass daraus ein Interviewcharakter entsteht. Ben, halt die Luft an. Ich sehe dich schon. Und neben irgendwie so Themen war natürlich die Frage, hey, was sind eigentlich Dinge, über die wir sprechen können? Lea, du hast es eigentlich gerade schon so ein bisschen angesprochen. Manchmal läuft es halt einfach irgendwie nicht ganz so geil. Könnt ihr euch an einen... Und ich muss immer im Hinterkopf behalten, dass sie mir wahrscheinlich irgendwann die Gegenfrage stellt, an so einen richtigen Fuck-up erinnern, den ihr euch geleistet habt im Sales, wo ihr sagt, hey, das habe ich früher gemacht, das ist mir heute so unangenehm. Ich glaube, wir alle haben das immer wieder, nicht selber, ne? Also wir machen gerne mal irgendwie SDR-Bashing und wie es nicht geht, aber eigentlich waren wir ja alle mal im selben Boot und haben alle wahrscheinlich all die Fehler irgendwie selbst gemacht.
Willst du einen Sales-Fuck-up oder willst du einen von vor 2 Wochen? Also ich glaube, jeder, der sagt, ich habe nicht mindestens einen Fuck-up die Woche, nimmt sich selber viel zu ernst, viel zu wichtig und mag sich nicht eingestehen, dass er Fehler macht. So, ich finde, Fuck-ups sind immer ganz wichtig, weil dann lernst du. Zum Beispiel meine Marketing-Mitarbeiterin hatte gestern einen absoluten Fuck-up, war aber voll okay, haben wir zusammen gelöst, war ein Learning-Moment. Und du musst einfach offen damit umgehen. Deswegen mein letzter Fuck-up, ich wirklich dachte, oh Gott, jetzt ist vorbei. Wir waren in einem Live-Webinar und ich habe meiner Marketing-Mitarbeiterin geschrieben, es klappt gerade alles nicht, die Leute kommen nicht rein. Naja, zum Glück ist die Software vom Kunden und nicht unser Fuck-up. War ja zum Glück noch eine milde Nachricht, habe ich aber natürlich an den Kunden geschickt im Slack. Die haben dazu nie was gesagt, weil ich habe das 3 Minuten später dann gemerkt und gelöscht. Ich weiß nicht bis heute, ob diese Nachricht jemals gesehen worden ist und ich werde dann nie nachfragen. Wir haben das Problem auch gelöst. Webinar war super, toller Attendance. So, das hat am Ende alles funktioniert. Aber in dem Moment dachte ich mir nur so, und es war ja eigentlich gar nicht so schlimm, Gott sei Dank. Aber da dachte ich mir nur so, oh Gott, ich habe wie viele Hunderte an Webinaren schon gemacht. Ich mache mit den Leuten Webinare, das war ein wichtiger Kunde von uns. Und dann schreibe ich so eine Nachricht in den Chat und ich denke mir nur so, nein, Lea. So, come on. Naja, das war mein latest Fuck-up und ich glaube, mein größter Fuck-up, das kann ich jetzt erzählen, das ist lang genug her. Ich dachte mal, ich hätte einen Deal abgeschlossen, für den ich um die 10.000 Commission bekommen hätte. War wirklich, also wir waren in den 100.000ern von der Deal Size. Ich habe mich richtig gefreut. Der Deal war smooth. Das Einzige, was mir immer so ein bisschen Angst gemacht hat, war so, ich habe die nie gesehen. Die waren so in der Demo, in der Discovery und in der Negotiation, waren die immer Kamera aus. Aber alles andere war legit. Ich habe auch meine Überprüfung gemacht und geguckt bei den Financials, ist die Company registriert mit Companies House und sowas. Also so, ich habe da schon meine Due Diligence getan, dachte ich. Deal ging durch, Deal wurde uns erzeichnet, es ging wirklich im Shitload von Sachen, die da geflossen wären und Daten und keine Ahnung was, also wirklich auch so sensible Informationen, die bekommen hätten. Und dann kam von meinem Head of Sales 5 Minuten später die Nachricht, so alle natürlich am Feiern, die Freude war groß, Lea hat einen riesen Deal geclosed, bis dato auch der größte meiner Karriere, ich mir schon ausgemalt, okay, und dann fliegen wir auf die Bahamas, geil. Die Firma bei Companies House, die registriert ist, gibt es nicht mehr. Die wurde aufgelöst und irgendein Scammer auf Indien hat sich da drauf gesetzt und es so gut aber manufactured, dass du es erst nicht mitbekommen hast. Und unser Finance hat es dann beim Raussenden der Invoice festgestellt. Gott sei Dank waren die schnell. Alle Prozesse gestoppt, alles geblockt, bei mir natürlich alles gebackdated, Salesforce sah wieder scheiße aus. Die sind nie an Daten gekommen. Die haben mich dann auch noch ein paar Mal harassed über E-Mail, weil sie ja an ihre Daten wollten und die jetzt gar nicht verstanden haben, warum das nicht kam. Ja, ich würde sagen, das war mein größter Fuck-up, wie ich fast für mehrere hunderttausend sensible Daten an Scammer in Indien verkauft habe. Ben, kannst du das toppen?
Ich weiß nicht, ob ich es toppen kann, aber ich habe 3 Kategorien. Weil jeder, der mich heute irgendwie in LinkedIn sieht, irgendwie strahlend, selbstbewusst, weiß der Geier, hat meine Karriere gemacht. Und ich habe 3 Kategorien, wo ich einmal habe ich einen Fuck-up im Punkt des Sorgfalt, einen Arroganz und einen Unsicherheit. Wir starten mal mit Unsicherheit. Als ich meinen ersten Sales-Shop hatte, hab ich auch schon geplaudert und geplappert, aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie mit dem Selbstbewusstsein vom Himmel gefallen und habe gedacht, das läuft alles. Und da habe ich mir einen super sperrigen Telefonleitfaden geschrieben. Und was ich heute nicht empfehle, ich empfehle vielleicht kleine Stichpunkte und so weiter, aber habe irgendwie in den ersten 2-3 Tage diesen Leitfaden runtergelesen, unter anderem auch mit meinem vollen Namen. Ich heiße Benedikt, das sagt immer nur meine Mom. Also alle kennen mich nur als Ben. Bis ich dann tatsächlich selbst von der Werkstudentin angesprochen wurde, wie kacke der ist. Das war mal so die Eis. Da habe ich mich richtig geschämt. Und dann habe ich mich immer dort, das war so ein Design Officers, habe ich mich immer dann jetzt ein paar Wochen lang im Sommer in den Garten gesetzt und alleine telefoniert. Und auch in der ganzen Öffentlichkeitswirksamkeit ist tatsächlich genau so auf Ben umgestellt, weil ich mich bei meinem eigenen Namen verhaspelt habe. Hallo, hier ist Ben Bauer von der Firma so und so. Und das war ganz, ganz schlimm. Das haben die eh nicht verstanden. Das war so das Erste. Da bin ich, das war ein paar Wochen in Sales. Das Zweite ist einfach unsorgfältig gewesen. Wir hatten damals eine Software, der Preis war auch nicht richtig festgelegt. Wir hatten in der Gesetz, die war ganz frisch, die Software. Dann habe ich mit der Uni oder mit einer Uni so Richtung Bahrain so gesprochen, haben die mich nach dem Preis gefragt, habe ich den Taschenrechner geöffnet und habe so geguckt, was können die zahlen, aber auf einem geteilten Bildschirm. Dann haben die so, hey, wir können das sehen. Und ich wollte es mit ihnen ausrechnen. Hab das da irgendwie noch durchmanövriert, hab gesagt, ja, wir wollen da ganz offen sein. Und ich habe mir einfach nur ausgedacht, so, was könnten die denn zahlen? Mache ich heute auch nicht mehr, bin überhaupt kein Freund von solcher Art Preisfindung, selbst wenn es noch neu ist. Weil wir das mal sehr kategorisch gemacht haben, eine Weile, vor allem bei Implementierungskosten. Und das ist mein 3. Fuck-up. Und das war wirklich Arroganz. Ich habe einen Kunden verloren, den möchte ich heute noch als Logo gewinnen. Ist ein großer Mietwagen-Anbieter mit so einem orangen Logo. Und das war eigentlich schon relativ weit durch, bis ich ihnen die Implementierungskosten verdreifacht habe, weil ich dachte, die können das zahlen. Und wir damals ein bisschen Probleme hatten auf die Implementierungskosten. Marge. Ratet, wer den Deal sang- und klanglos verloren hat, aufgrund der hohen Implementierungskosten. Hier hockt er. Und das sind einfach Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen, und wie gesagt, ich habe nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen, ich habe die Fehler schon gemacht. Dann sage ich auch oft, wenn ich Trainings gebe, hey Leute, ich habe die Fehler schon gemacht und erzähle genau meist diese 3 Anekdoten. Chris, du immer fehlerfrei. Ja.
Klar, kommen wir zum nächsten Thema. Das, was ihr schildert, ne, ich meine, wir lachen da immer drüber und es ist ja auch eigentlich, ich glaube, auch unsere Kunden sehen das ja ähnlich, ne? In der Situation dann vielleicht komisch, aber im Endeffekt so ist halt menschlich und wir machen alle Fehler. Und ich glaube, ich habe jeden Fehler gemacht, den du als SDA und AI machen kannst. Also ich habe E-Mails geschickt mit 300 Worten und so einen kompletten Roman als LinkedIn-Nachricht. Und manchmal klicke ich in irgendeinen Kontakt rein, weil ich neugierig bin, hey, woher kenne ich den eigentlich? Guck mir die Nachrichten an und denke mir so, was habe ich da eigentlich damals gedacht? Und manchmal ist es gefühlt 10 Jahre her, manchmal ist es gefühlt 1 Jahr her. Und ich denke mir, hey, heute würde ich es einfach anders machen, weil ich einfach weiter bin. Und ich glaube, wenn ich über Fuck-ups nachdenke, so einen richtig, richtig üblen Fuck-up hatte ich nicht. Aber was ich hatte ist, und ich glaube, das geht so sehr in die Richtung. Ich war vor 2 Jahren oder so, war ich bei der Vertriebsoffensive in Berlin. Und also in so ein Dekreuter-Event und wie auch immer, mein altes Team hat mir das geschickt zum Abschied und war so, ich mag den nicht, aber du musst deine Feinde kennen, also gehen wir mal da gemeinsam hin. Ich war so, oh Gott, okay, fair enough. Und dann kam ich da an und ne, da steht erstmal so ein fetter Lambo vor der Tür und du hast so diese komplett toxisch-sexistische Sales-Kultur, die da ist und so diese Sprüche, ne, dummen Weisheiten, ja, den Kunden anfassen, bis er umfällt und oder anhauen, bis er umfällt, oder whatever, ne? Und es hat mich schon sehr stark erinnert, wie ich im Sales angefangen habe. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so der Fuck-up, den ich bei mir selber, wenn ich ihn so sehen würde, sehe, ist, hey, was mich früher motiviert hat, was mich früher begeistert hat, was ich an Sales mal spannend fand. Also ich habe das Event irgendwie mittags verlassen und ich weiß nicht, ob ich einfach angewidert war von dem Event oder aber von dem Spiegel, den es mir vorgehalten hat zu meiner eigenen Entwicklung, die ich über die Jahrzehnte fast irgendwie gemacht habe. Ne? Sind wir ehrlich? als ich im Sales angefangen habe, habe ich das nicht gemacht, weil mir die Kunden so wichtig waren. Ich habe das gemacht, weil es irgendwie ein Pass war to quick money. Und natürlich war ich irgendwie von Statussymbolen und natürlich fand ich irgendwie die dummen Sprüche, die schicke Uhr, den leicht sexistischen Unterton, das toxisch-männliche Arbeitsumfeld, das fand ich schon alles irgendwie auch ansprechend. Und das würde ich so als meinen größten Fuck-up eigentlich wahrscheinlich bezeichnen, dass ich viel zu spät verstanden habe und irgendwann kam der Switch. Als ich dann irgendwann, ich habe das mal im Deal-Podcast erzählt, dass irgendwann mal vom Geldautomaten stand, weil es nicht so lief, weil auch kein Geld mehr rauskam, du dein ganzes Leben hinterfragst und den Pumpe ist, hey, ist ja auch kein Wunder, so wie du Sales machst, kann es halt auch irgendwie nicht funktionieren. Mhm. Und dann kam der Switch.
Du mal so ein Toxic-Vertriebler warst.
Ich war im Finanzvertrieb, okay? Und ich glaube, das zweite große Learning daraus ist aber auch, hey, also neben dem, das war gar keine so lange Phase. Also ich habe ja mit 19 angefangen. Ne? Ich dachte, da bist du nicht so weit. Anfang der 20er kam der komplette Switch und dann war das auch komplett verändert. Ist, glaube ich, immer das Zweite, was damit einhergeht. Und das verstehe ich, glaube ich, heute auch erst viel, viel besser. Und warum ich zum Beispiel auch diese Einstiegsrolle im Sales sehe. Wir brauchen halt Experten. So, niemand vertraut einem 19-Jährigen seine Finanzen an. Niemand vertraut jemandem, der ein halbes Jahr in der Industrie ist, den kompletten, also das komplette Umstellung seines Core-Banking-Systems an. So, das Vertrauen aufbauen braucht halt einfach Zeit und musst dir das halt wirklich hart erarbeiten und viel, viel Effort reinstecken. Und ich meine, ich habe noch so viel zu lernen. Ich spreche mit euch beiden regelmäßig, ihr auch, wenn ich das so sehe. Selbst als ich im Software-Sales angefangen habe, da hatte ich auch die Arroganz, ähnlich wie du, Ben, zu sagen, ja, komm, es lief jetzt ein halbes Jahr gut, jetzt mache ich mal zum Senior und dann zum Teamlead, das wird schon. Also das ist aber so meine, glaube ich, sehr persönliche Story, die ich zum Thema Fuck-up sehen würde, die eigentlich viel ernster ist, als jetzt irgendwie so, ja, ich habe irgendwie hier, I don't know, eine E-Mail angeschrieben an, hey, lieber Vorname. So, weil ich das Template irgendwie, den Namen nicht ausgetauscht habe oder sonstiges, ne?
Das waren noch die guten alten Zeiten, wo das noch nicht die KI irgendwie ersetzt hat und es in Sales Loft irgendwie die dynamischen Felder gab und so. Inzwischen geht das ja alles automatisch. Ich finde das crazy. Was? Also ich schicke das ja auch manchmal noch raus und ich denke mir nur so, boah, wenn ich das damals gehabt hätte, ich hätte mir so viele lieber Herr / Frau XY gespart.
Definitiv. Da ich es gerade angesprochen habe und euch so auf den Spot gestellt habe, weil ich weiß, dass ihr tagtäglich an euch arbeitet und euch auch besser macht. Wie arbeitet ihr wirklich tagtäglich an euch? So, was tut ihr, damit ihr wirklich besser werdet? Im Sales-Alltag, als Führungskräfte, in eurem Day-to-Day?
Ich habe tatsächlich so Zeit-Slots, wo ich Sachen reflektiere. Da steht es nicht dort, Ben, reflektiere. Aber ich habe viele Blocker von Sachen, die ich zum Beispiel angefangen habe oder Prozessen, die ich eingeführt habe, wo ich Check-ups habe. Je nachdem, wie wichtig sie sind, irgendwie jede Woche, jeden Monat, alle zwei Wochen, wo ich mir Zeit blocke, irgendwie um an mir zu arbeiten und wo ich halt immer gucke, okay, was kann man denn optimieren. Grundsätzlich bin ich ein brutal selbstkritischer Typ, was man oft nicht merkt, weil ich ja auch ein selbstbewusster Typ bin. Aber selbst in dem Deal oder so, den ich früher gewonnen habe, ich guckt, was hätte ich noch besser machen können. Man muss sagen, es ist nicht immer easy, sich diese Zeit zu nehmen. Kann es noch so effizient sein. Das bin ich gerade irgendwie zwei Wochen hintereinander auf Events. Habe mich jetzt nicht mal irgendwie in den Sessel gesetzt, eine Stunde, habe mir gedacht, wie kannst du ein Sales Game besser machen. Sondern manchmal funktioniert man einfach nur. Was ich sehr häufig tue, ist immer noch hier Sales-Bücher, Podcasts und so als Audiobücher hören. Weil die Zeit habe ich, weil ich bin mal im Flieger, ich bin mal mit dem Hund unterwegs jeden Tag. Ich hocke mal irgendwo einfach nur mal eine Stunde in der S-Bahn oder sowas. Das kann auch gut mal sein, dass ich Trash höre, also von Baywatch Berlin bis Gemischtes Hack. Kann auch sein, dass ich irgendwas Spannendes höre, wie den Podcast von Chris Karger oder hier irgendwie Funky Flywheels oder was auch immer. Und einfach im Ersten erstmal nur konsumiere und dann im Kopf natürlich abgleiche mit, wie stehe ich dazu? Mache ich das eh genauso? Sehe ich das komplett anders? Oder wie könnte mir das helfen? Und dann kann es schon mal sein, dass ich mir irgendwie einen Screenshot oder einen Pin mache und das sogar zum Beispiel weiterschicke und sage, hey, machen wir das so im Marketing oder so? Das ist so meine tägliche Arbeit dran.
Ja, bei mir ist es ähnlich, würde ich sagen. Also ich glaube, ich nehme auch nicht, ich mache es nicht so wie du, Ben, dass ich mir bewusst Blocker setze, aber ich nehme mir schon bewusst Zeit. Also bei mir ist es meistens nach der Arbeit oder mal in der Mittagspause. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mache religiös jeden Tag in der Mittagspause Sport oder wenn Restday ist, dann gehe ich spazieren. das muss sein, sonst bin ich auch nachmittags nicht produktiv. So, dann bin ich grumpy, dann ist der Tag im Arsch, wenn ich das nicht mache. Und das ist aber auch wirklich für mich die Zeit, wo ich dann einmal schon mal reflektiere, okay, was ist passiert? War das gut? Manchmal sind das nur 5 Minuten, wo ich einmal kurz so denke, okay, ich habe heute das gemacht, ja, läuft, okay, alles fein. Manchmal sind das aber auch wirklich Momente, wo ich dann da sitze, so zum Beispiel diese Woche, wo ich eine Woche hatte, wo es nicht läuft. Ich war gestern beim Friseur, habe da noch gearbeitet. Gott sei Dank gibt's ja inzwischen auch da WLAN. Und bin dann danach aber tatsächlich irgendwie eine Stunde noch durch die Gegend spaziert zur U-Bahn und habe dann wirklich mal drüber nachgedacht, okay, warum läuft's jetzt gerade nicht? Was kann man anders machen? Oder auch, wir haben jetzt gerade neue Mitarbeiter geonboardet. Das ist nochmal eine ganz andere Verantwortung. Auch da reflektiert, was machen wir, was läuft gut, was läuft nicht. Ich nehme mir diese Zeit tatsächlich einfach mit mir selbst erstmal, um zu gucken, okay, wo muss ich, kann ich, will ich ausbauen und aufbauen. Und dann, genau wie du gesagt hast, ich bin unterwegs, ich bin im Flieger, ich bin in der S-Bahn, ich gehe jeden Abend nach der Arbeit spazieren, um abzuschalten. Aber die erste Hälfte, weil ich weiß, ich denke sowieso noch über die Arbeit nach, ist bei mir immer Zeit, um irgendeinen Podcast zu hören. Sei das, was Startup-Podcast, irgendwie Startup-Insider, der Podcast von Chris Kager, sei es irgendwie Stephen Bartlett, aber irgendwas, wo ich weiß, ich lerne auch was über Business. Das kann ich mit einbringen, das nehme ich mir am nächsten Morgen dann auch immer nochmal mit. Manchmal, wenn es was richtig Cooles ist, dann schicke ich das zum Beispiel auch irgendwie meinen Mädels oder meinen Mitarbeiterinnen und so und sage, hey, genau wie du, Ben, so, hey, machen wir das schon oder wollen wir das mal exploren? Das ist cool, hast du es schon gehört? Und klar, Bücher auch. Und das andere, was ich aber immer merke, was für mich extrem wichtig ist, einfach um mich weiterzubilden und je weiter ich komme in meiner Karriere, desto mehr merke ich, dass das einfach wirklich das A und O ist für mich, Networking. Das Allermeiste für mich selbst lerne ich über das, was ich lernen möchte und lerne ich generell an dem, was ich besser machen kann, an solchen Abenden, wenn man zusammensitzt in der Gruppe, wenn man sich mit den Leuten austauscht. Also das ist tatsächlich so der Moment, wo ich dann immer für mich sage, den muss ich auch immer noch aktiver suchen. Ich muss mich da noch ein bisschen hintreten, weil manchmal habe ich abends wirklich keinen Bock, noch zu so einem Event zu gehen. Aber das sind die Momente, wo ich dann wirklich für mich was mache und für mich was lerne.
Was auch spannend ist vielleicht, Chris, das würde mich bei dir interessieren, weil, also Networking ist tatsächlich auch was, man natürlich viel lernt. Wir beide waren schon gemeinsam wandern und haben irgendwie Hälfte Zeit über Familie und Hälfte Zeit über Sales geredet, so, wo das dann einfach natürlich aus dem Fluss geht, aus Interesse. Was mir aber auch auffällt, und das könnte natürlich bei dir sehr ähnlich sein, weil du ja auch beruflich ähnlich unterwegs bist. Manchmal, wenn ich was trainiere, dann merke ich, hey, machst du das überhaupt mit deinem eigenen Team gerade, Ben? Kontrollierst du gerade, ob die das tun? So, oder manchmal erzähle ich irgendwie einer random Firma was, was auch meinen Leuten helfen könnte, wo ich es aber nicht ins Onboarding gepackt habe. Und dann kommt schon viel, wo ich sage, hey, pass auf, wenn du diesen Standard noch draußen erzählst, muss er auch noch drinnen gelten. Und das kann ich mir gut vorstellen, so bei deinen Mandaten, dass du halt von dir selber viel lernst.
Ja, also ich glaube, ich meine, einer der Hauptgründe, warum ich den Podcast gestartet habe, fangen wir damit an, war Learning. Also die Frage ist, wie kann ich mich selber in der Zukunft employable halten? Und welches Wissen brauche ich eigentlich dazu? Wie verändert sich Sales? Und so kam mir die Idee irgendwann mal. Darum ist für mich auch, genau wie bei dir, Lea, einfach Gespräche zu haben mit Leuten und zu verstehen, hey, wie macht ihr was? War eigentlich dir auch die Hauptidee? Und das, was du sagst, Ben, hundertprozentig. Also ich glaube, und das ist jeder Sales Lead, der das schon mal erlebt hat, zu sagen, hey, halte ich denn auch jeden in meiner Org und vor allem mich selber zu demselben Standard accountable, wie ich es vielleicht irgendwo anders propagiere. Wie oft habe ich denn wirklich in jeden Deal in unserer Pipeline geguckt? Ich challenge jeden, ne? Also in den eigenen Deals, in der eigenen Pipeline, ob da Close Date, nächste Schritte, so die üblichen Qualification Frameworks, ob die alle so sauber ausgefüllt sind, wie wir das erwarten würden von unserer Org, würde ich mal bei den meisten Leuten 80% zumindest mal ein ganz, ganz großes Fragezeichen dran machen. Und hey, ich erwische mich da, genau wie du es gesagt hast, Ben, auch immer wieder selbst. Ansonsten teile ich das, was ihr sagt. Ne? Ich höre auch gerne Podcast, ich lese auch gerne, bin ja auch ähnlich viel irgendwie mal unterwegs und dann, ich meine, manchmal ist es auch umgekehrt. Ne? Ich höre einen Podcast und dann erinnere ich mich wieder, und das ist beim Networking, an ein Gespräch, was wir beide hatten, Ben, und dann schicke ich dir irgendwie, hey, eine Podcast-Folge mit. Kevin Dorsey zu, hast du eigentlich eine What Good Likes Dokumentation, wie machst du eigentlich Thema XY? Oh, noch gar nicht, aber geiler Impuls, setze ich jetzt um.
Ne? Und, neu gemacht.
Genau. Weil ich aber auch eine Frage konkret zur Umsetzung hatte, ne? Dann frage ich wieder andere Leute zu einem bestimmten Thema, wie sie etwas angehen oder bewerten. Und dann schließt sich da eigentlich der Kreis.
Das ist aber auch der wichtige Punkt, glaube ich, was du gerade gesagt hast, dieses Oh, mache ich noch gar nicht. Da muss man immer, also immer wenn du diesen Oh, mache ich noch gar nicht Moment hast, da kurz sagen, okay, aber das ist cool. Das ist cool, dass ich das noch nicht mache, weil das ist jetzt für mich gerade die Opportunity, das zu machen, das zu lernen und da nachzufragen. Und ich glaube, das ist es eigentlich wirklich, wovon wir versuchen müssen, möglichst viele Momente zu haben, weil du wirst nie alles können und alles wissen. Und je mehr von diesem Oh, mache ich noch gar nicht Momenten ich habe, habe ich inzwischen für mich gelernt, desto besser kann ich werden. Weil am Anfang dachte ich immer so, oh, wenn ich zugebe, dass ich das noch gar nicht gemacht habe und jetzt denken die alle und ich bin und ich kann und nö, sag doch einfach, machst du noch nicht, frag nach und dann kannst du es machen und lernst. Aber das zuzugeben, das fällt, glaube ich, auch ganz vielen Leuten schwer. Und das ist so eine Hürde, die ich auch immer wieder sehe und auch ganz viel erlebe, die ich auch bei mir ganz lange gesehen habe, wo ich immer sage, okay, wenn du da drüber kommst und du einfach ganz frei Schnauze zugeben kannst, ey, nee, mach ich noch nicht, habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Geil, dann lernst du, dann wächst du, dann entwickelst du dich.
100%. Und was ich empfehlen kann, ist, was ich mache, ähnlich wie bei dir, Ben, du hast diese Block am Laufe der Woche. Ich habe eigentlich Freitag End of Day ein, wo ich mich hinsetze und wir haben bei Sales Playbook als gesamte Company, inzwischen mache ich das auch für mich einfach dieses Thema, so, wie war denn die Woche? Was waren die Highlights? Was waren die Lowlights? Was waren die Fuck-Ups? Ne? Was habe ich gelernt? Was will ich nächste Woche anders machen? Etc. Und wenn du oft genug an den Punkt kommst, dir die Frage zu stellen, hey, wann habe ich das letzte Mal einen Fehler gemacht? Und keine Antwort darauf hast, dann hast du entweder nicht oft genug reflektiert oder nicht genug probiert. Und auch dann entwickelst du dich eben wieder weiter und sagen, hey, nicht oft genug was implementiert. Weil, hey, tagtäglich, ne, in unterschiedlichen Teams macht man irgendwelche Fehler. Und manchmal, gerade im Leadership, aber auch im Sales. Und manchmal vergisst du halt irgendwie einfach nur ein ordentliches Follow-up zu machen oder ein Commitment einzuhalten. Und manchmal verkackst du halt auch eine Kommunikation richtig. Happens. Und jeder versteht's.
Oder auch die Hierarchien, die man verkörpert. Also was ich ganz oft aus meinem Team kriege, weil glücklicherweise habe ich da clevere Leute oder auch in Trainings, dann erzähle ich was so. Ich habe manchmal eine starke Meinung und sage so nach dem Motto, es muss so gemacht werden. Und dann fragt mich jemand so, kann man das auch so machen? Und dann denke ich mir so, das ist eigentlich viel cleverer als das, was ich gerade erzählt habe.
Ja.
Das passiert mir safe einmal die Woche, wenn ich so denke, ja, doch, kann man auch so machen.
100%. Und es ist auch so wichtig, diesen Austausch zu haben und diese Fragen zu stellen. So ist ja nicht so, dass, ich dachte es am Anfang auch, ne, du kommst da rein und musst alle Antworten haben. Aber du kannst ja gar nicht. Woher auch? Und warum sollen nicht 10 Leute, die alle seit Ewigkeiten und die einen 2 Jahre und die anderen seit 20 Jahren Vertrieb machen, das nicht irgendwie einer eine bessere Antwort haben? Ist doch arrogant so anzunehmen, dass das nicht so wäre. Also, Gehe ich zu 100% mit. Das ist immer lustig, weil ich so irgendwie in den Fragen, die wir uns im Vorfeld irgendwie Gedanken gemacht haben, hänge und überlege, auf was können wir eigentlich oder wollen wir eigentlich eingehen. Weil ich glaube, das ist so ein Gespräch, über das man Stunden reden kann. Ich würde gerne mit euch nochmal so über das Thema irgendwie Netzwerken reden und auch irgendwie, weil das ja so das zentrale Thema des Podcasts ist. Und ich glaube, so die, was ich spannend finde, und ich glaube auch für jeden, der ist so sich, der SDR ist, AE ist und sagt so, hey, ich mache meinen Job und ich will eigentlich nicht auf Networking-Events gehen. Ich habe eine Frage, die irgendwie immer so zentral ist, so für mich zumindest, was habt ihr so auf Networking-Events mitgenommen? Lea, du hast schon gesagt, irgendwie vor allem lernen, aber was euch kein Sales-Training irgendwie dieser Welt beigebracht hat, was euch überrascht hat, vielleicht auch so. Ich meine, Netzwerken ist ja nicht nur Networking-Events, Netzwerken ist ja auch Coffee-Chats, Netzwerken ist ja auch, ich lerne über den Schwäger zweiten Grades meiner Patentante irgendjemanden kennen, der zufällig auch Sales macht, von dem ich irgendwas mitgenommen habe. I don't know.
Ich glaube, das Erste, was ich gelernt habe in Netzwerken, ist, Netzwerken funktioniert am besten, wenn du nichts verkaufen willst. Und das fällt unglaublich vielen Leuten aus dem Vertrieb unglaublich schwer, weil wir tendieren dazu, mit den Leuten zu networken, an die wir auch gerne verkaufen wollen würden. Und wir sagen immer, und das ist auch ein Tipp, den ich auch ganz oft schon Sellern gegeben habe, und ich stehe auch bei dem, also ich stehe da auch immer noch voll hinter, dass ich sage, hey, sprecht mit eurer Zielgruppe, hört euch an, was deren Probleme sind. Was dann aber viele machen, ist, die gehen dann da rein und denken so, ja geil, und das ist gleichzeitig meine Discovery, und das ist es nicht. Das ist wirklich nur ein Gespräch zum Kennenlernen, zum Informationsaustausch, zum Verstehen. Und Networking sollte keine Verkaufsabsicht dahinter haben. So, es ist einfach so. Ja, klar, vielleicht ergibt sich dann da was. Aber du solltest Networking nicht nur machen, um dich zu vernetzen, um zu verkaufen. Und das ist eben, glaube ich, dieses Ding, was sehr vielen Leuten sehr schwer fällt. Ich habe das am Anfang auf jeden Fall falsch gemacht. Ich dachte immer, jedem, mit dem ich networke, sind zwei Sachen. Entweder jemand, an den ich verkaufen kann, will und möchte. Oder jemand, wo ich sage, boah, das muss mein Mentor werden. Ich dachte früher, es ist ganz cool, wenn man ganz viele Mentors hat. Das ist immer so dieser Sales-Mythos, den man so als SDA bekommt. Ich so, boah, jeder muss mein Mentor werden. Ganz tolle Idee, Lea, wirklich, war super. Hat natürlich auch nicht funktioniert. Aber so habe ich mich dann so, und deswegen dachte ich immer, Networking ist so richtig painful, Networking ist richtig schwer. Networking, ja, worüber redet man denn dann mit den Leuten? Wie komme ich denn am besten auf mein Thema, damit ich mich in mein Produkt dann ganz natürlich platzieren kann? Ja, natürlich kommst du da gar nicht hin. So, natürlich und natürlich. Aber wenn du halt diesen Switch machst und einfach mal Spaß am Networking hast, einfach da reingehst und denkst, boah, das ist eine geile Person. Ich habe das LinkedIn-Profil gesehen, ich habe die Person auf einer Messe gesehen, ich finde die voll interessant. Die coolsten Networking-Gespräche hatte ich, weil ich jemanden angequatscht habe, weil ich seinen Hut cool fand. Oder weil ich das LinkedIn-Profil gesehen habe, ich gesehen habe, hey, Moment, das ist irgendwie eine coole Tagline. Oder hey, ich bin verwirrt, ich möchte einfach nur mal kurz verstehen, was machst du, wofür stehst du? Die besten Gespräche, wirklich. Habe ich am Ende an die was verkauft? In den meisten Fällen wahrscheinlich nicht, aber darum ging es mir auch gar nicht, weil ich aus dem Gespräch ganz viel mitgenommen habe. Und das sind jetzt aber zum Beispiel die Leute, die 2, 3, 4 Jahre später plötzlich zu mir kommen und sagen, ey Lea, du machst doch jetzt hier gerade Recruitment, ich brauche eine neue Stelle. Wo ich mir so denke, ja, wo kommst du denn hin? Also ja, damals im Gespräch, da warst du doch so nett und kompetent und ich dachte, da kannst, vielleicht machst du das ja genauso nett. Und das ist dieser Long-Term-Effekt von Networking. Am Ende wird es dir immer was bringen. So, entweder du lernst was oder du kriegst was davon, aber das ist so diese Sache, die viele Leute nicht verstehen, weil sie immer noch denken, Networking ist Verkaufen oder Mentor finden oder Selbstpräsentation und was gibt es da nicht als Selbstbeweihräucherung? So, ihr habt wahrscheinlich auch alle schon mal einen Call mit jemandem gehabt, der kommt da rein und denkt, boah, ich bin der Geilste und ich möchte einfach nur, dass du es merkst, hier rieche, wie geil ich bin, irgendwie über den Zoom. Dann macht es auch keinen Spaß. So, wenn du es aber dann anders aufziehst, ist es geil.
100%. Sorry, Ben, du kannst auch gleich antworten, aber es hat mich gerade so gesagt, dass es mir so krass erinnert an auch so die Finanzvertrieblerzeit. Dadurch war das, und ich habe es immer noch tief drin, dass ich hasse Networking und Smalltalk vor allem, nicht Networking, Smalltalk, weil ich genau dieses Thema immer habe. Wenn du im Finanzvertrieb bist, dann kannst du theoretisch an jeden verkaufen. Also jede Person, die du kennenlernst, ist irgendwie ein potenzieller Kunde und wenn dein Netzwerk am Ende ist, dann sagt dir jemand, mach mal Umfelderweiterung. Und dann lernst du neue Leute kennen und der sagt dir, ja, hier, ich bin irgendwie Handwerker für X und du denkst dir so, ah geil, 40.000 Euro Umsatz. Ja, hier, ich bin Head of Sales. Na, Pi mal Daumen, 80.000 Euro Umsatz. Ne? Und du siehst schon, weißt du, wie so ein Pickup-Artist, der dich in den Club läuft und sagt, das ist eine 10, das ist eine 8, das ist eine 6. Du siehst gar nicht den Menschen, sondern du siehst irgendwie nur die Zahl oder den Umsatz oder den potenziellen Kunden. Und total unangenehmer Gedanke, der aber aus den ersten 1-2 Jahren dieser Zeit so irgendwie tief drin ist, dass ich so froh bin, davon weg zu sein. Aber darum, mir fällt bis heute Smalltalk und sowas und Event dann eben manchmal auch schwer, weil ich es einfach nicht, auch wieder, ne, dieser Kickback in die Vergangenheit, so, dass ich einfach nicht mag, glaube ich, mir selbst konfrontiert zu sein. Und du hast genau vollkommen recht, so, in dem Moment, wo du ins Gespräch kommst über, was sind das für geile Sneaker? Grüße an Dima oder was sind das für ein fancy Outfit oder hey, einfach nur was, was treibt euch hier an den Falafelstand? I don't know. Entstehen halt die besten Gespräche.
Absolut. Also ich glaube, kann direkt so bei eurer Baseline anfangen. Ich habe nicht zwingend gehasst, weil ich mir dachte, hey, Selbstdarsteller und weiß der Geier und keiner wird jemals hier ein authentisches Gespräch führen, weil es mir auch so beigebracht wurde. Ich bin ja hochgradig office-sozialisiert gewesen, deswegen auch irgendwie vor 10 Jahren Vertrieb angefangen, alte weiße Männer. Trotzdem super wunderbare Kerle, habe ich viel gelernt, aber halt irgendwo teilweise aus der Zeit. Könnte ich keinen Witz heute noch erzählen, den die erzählt haben, wäre ich sofort bei HR so. Und was ich dort auch gelernt habe, ist, wie man netzwerkt. Und Netzwerken war damals, geh mit der Vorspeise auf ein Event zu einer Person, wenn die dir nichts bringt, dreh dich um, hol dir ein anderes Essen und renn weiter. Geh mit der Hauptspeise zu einer anderen Gruppe, setz dich mit dem Dessert zu jemand anderen hin und wenn das nicht funktioniert, dann fake ein Telefoncall und hock dich wieder zu jemand anderen hin. Und so habe ich gelernt, wie Netzwerken geht, also reines Ausbeuten der Zeit von anderen und wenn sie mir nichts bringen, dann ist es nicht so geil. Deswegen habe ich auch LinkedIn nicht gemacht, was heute paradox klingt, wenn ich eine Handvoll, weil ich mir so denke, so, warum sollte ich das tun, dass sich jeder irgendwie nur am schönsten bepinselt, wie es geht sozusagen? Und dann habe ich aber festgestellt, dass unter diesen Leuten, wenn ich die live kennengelernt habe, die ich damals für Selbstdarsteller hielt, recht geile Personen dabei waren. Und dann habe ich angefangen, mit denen Coffee-Chats zu machen. Ich habe jemanden gesehen, Lea habe ich mal einen Coffee-Chat geschickt, hat gesagt, bevor wir uns irgendwie auf einem Artist-Circus sehen, sollten wir sich mal gesprochen haben, weil ich like ja immer noch drunter. Die Juli habe ich beim Podcast von dir gehört. Über Juli habe ich meine Freundin kennengelernt. So. Und ich habe einfach denen Coffee-Chats geschickt und habe gesagt, pass auf, habe ich es wirklich mit einer Person zu tun, die ich für einen Dampfplauderer halte? Oder ist da jemand auf der anderen Seite, der doch irgendwie Substanz hat? Und häufig hatten sie Substanz, waren auch einige Dampfplauderer dabei, brauchen wir nicht reden, ist immer so, ist überall so. Aber dann habe ich halt Menschen kennengelernt, die mein Leben bereichert haben. Sei es jetzt zum Beispiel Younes, den Head of Sales von Coldtime. Ich glaube, den habe ich dieses Jahr kennengelernt und habe schon ewig oft auf seiner Couch geschlafen, nicht weil ich keine Unterkunft mehr habe, sondern weil ich den gerne mag. Wir waren gemeinsam wandern. Ja, mit dir ist es immer ein Freudenfest. Haben wir ja auch spontan moderiert.
Wir müssen auch mal wandern gehen.
Ja, unbedingt. Und es ist genau das. Oder manchen habe ich einfach nur geholfen, weil ich es kann. So, der brauchte eine Stelle zu besetzen und ich konnte eine Person. Dann saß ich bei der Person am Wiesentisch und dann hat er mir erzählt, das wollte er immer schaffen, dass auf dem Wiesentisch sein Name steht. Also einfach, ich habe sehr viele tolle Dinge dadurch erfahren, aber nur, wenn du es authentisch hältst. Was ich poste, was ich sage. Und das ist auch immer so und das können die Personen jetzt leider, wenn ich eine Person nicht zweimal treffe, dann hatte ich auf die keinen Bock. Wenn ich eine Person ein zweites Mal treffe, dann habe ich wirklich authentisch auf die Person Bock, weil ich würde eine Person nicht zweimal treffen, wenn ich keinen Bock habe auf die.
Teile ich. Ich wüsste übrigens eine Lanze brechen für den Finanzvertrieb, weil ich das gerade immer so richtig, richtig in den Dreck durch den
du verlierst gerade deine Hörer aus dem Finanzvertrieb.
Nein. Weil ich sie eben so komplett durch den Dreck gezogen habe und nur die negative Seite gezeigt habe. Hey, das war eine unfassbar gute Schule und es war eine unfassbar gute Zeit. Sie hat mir unfassbar viel um mich selbst beigebracht im Nachhinein und ich will die Zeit auch nicht missen. Das, was du gerade gesagt hast, aber teile ich auch, ne? Und wenn deshalb auch gerade ihr beide als Gäste in dieser Folge, ich meine, wenn wir uns angucken, wie sich unsere Beziehung zueinander entwickelt hat, es wäre ohne den Podcast niemals so weit gekommen, ohne Netzwerk niemals so weit gekommen. Ne? Ich meine, Lea, wir sprechen irgendwie alle zwei Wochen. Seit du bei SDS of Germany eigentlich angefangen hast und diese komplette Journey gehst, so Ben, wir sprechen auch irgendwie seit anderthalb Jahren gefühlt irgendwie, schicken wir uns alle jede Woche mal eine WhatsApp. Sowas entsteht ja nicht, wenn du nicht irgendwie rausgehst. Und es ist nicht so, dass wir in derselben Stadt wohnen, sondern du bist in London und du, Ben, eben in München, beziehungsweise du bist obdachlos und wohnst irgendwo in der ganzen Welt. Nein.
Ja.
Ja, da war dein Kellerabteil mit den Sachen ist in München. Nein, Spaß beiseite, ne? Aber es ist nicht so, dass wir in derselben Stadt sind und uns tagtäglich treffen können.
Ja, aber das ist ja auch gerade das Schöne und ich habe auch immer das Gefühl, durch dieses Netzwerken, und da kann ich jetzt sehr biased sein, weil ich bin jetzt Teil oder leite, keine Ahnung, ist immer noch so ein bisschen surreal, vom größten deutschsprachigen Vertriebsnetzwerk, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Networking ist mein Bread und Butter. Ich kümmere mich jeden Tag darum, dass Leute geile Sachen machen können und Networking können und neue Leute kennenlernen. Aber trotzdem, dieses Networking, das ist einfach, das verbindet. So. Ich sitze zum Teil auch hier in London, weil ich inzwischen auch sage, ich kann dann mal abschalten. Wenn ich bei euch in Berlin oder München sitzen würde, ich weiß, ich wäre die ganze Zeit nur am Arbeiten, weil da sind so viele geile Events, du kannst dich immer mit spannenden Leuten treffen und ich habe ja immer Bock. So, ist ja nicht mal so, dass ich dann sage, oh, ich habe keinen Bock, aber ich weiß halt, da sind so viele coole Leute. Und dann, wenn man aber mal da ist, so wenn ich dann zum Beispiel bei euch in Berlin bin, Chris, so, ich habe jeden Tag was, ich treffe jeden Tag Leute und du hast halt das Gefühl, jedes Event, auf das du gehst, wird immer mehr zum Klassentreffen. Was special ist, weil ich gehe nicht zu meinem echten Klassentreffen, weil da habe ich keinen Bock drauf, aber zu meinen Vertriebsklassentreffen, da gehe ich immer hin, weil ich weiß, welche Leute da sind und ich habe unglaublich Bock. Und selbst bei den nicht offiziellen Events sieht man inzwischen, also dann gehst du hier mal einen Kuchen essen, gehst du auf einen Coffee-Chat, dann gehst du mal da irgendwie abends einen Aperol trinken und so. Das passiert alles drumherum und es bereichert dich alles und es fühlt sich eigentlich fast gar nicht mehr nach Arbeit an, obwohl Networking natürlich auch ein Riesenteil von unserem Arbeitsdasein einfach ist und unserer Karriere. Aber das ist, finde ich, immer das, was so unglaublich magisch und schön daran ist und weswegen ich auch irgendwie immer wieder denke, so, jeder hat ja mal so Tage, wo er seinen Job nicht so geil findet, ne? Und ich denke mir dann am Ende des Tages aber immer, gucke ich mir so an, was haben wir denn da, was mache ich denn eigentlich so jeden Tag und für wen mache ich das und denke mir so, ja, nee, ist geil. Weil so, was ich jeden Tag ja mache, ist das, dafür zu arbeiten, dass mehr Leute dieses Gefühl bekommen, dass das Networking geil ist. Und da, das ist einfach besonders. Und wenn man da einmal diesen, wenn man einmal diesen gehuckt ist, weil mir jetzt das deutsche Wort fehlt, deswegen nehmen wir jetzt den Anglizismus. Wenn man da einmal gehuckt ist, dann willst du da auch gar nicht mehr raus. So, und das ist so schön.
Ja. Ich teile das, was du sagst, fast vollständig mit der einzigen Anmerkung. Networking-Events ziehen mir so unfassbar viel Energie, wenn es eine zu große Gruppe ist. Und ich lege mich nach so einem Artist-Event oder keine Ahnung, gefühlt verstört mit einem Buch auf die Couch und denke so, Gott, was hier passiert? Nein, und muss die soziale Batterie wieder aufladen. Nein, aber ansonsten gehe ich das natürlich komplett mit. Mit der einzigen Kritik, dass wenn du in Berlin bist und so busy bist und ich gefühlt auch, wir es einfach nicht schaffen, das persönlich zu sehen. Shame on us.
Ich wollte sagen, letztes Mal waren 2 Personen, ich möchte keine Namen nennen, wandern, als ich da war. Deswegen hat es nicht geklappt.
Hättest du auch nach München kommen können.
Ja, nächstes Mal.
Ich will den Ball mal zu euch spielen, weil irgendwie, weißt du, wir haben ja irgendwie die 100. Podcast-Folge und über den Podcast haben wir eigentlich noch fast gar nicht gesprochen. Und auf der einen Seite, ich weiß, ihr hört ihn hin und wieder und möchte natürlich auch mal so den Ball zurückspielen. Was sind Themen als Zuhörende, vielleicht auch als Außenstehende, wo ihr sagt, hey, in Sachen Podcast, in Sachen Podcasten, I don't know, was sind so die Punkte, wo ihr sagt, hey, das finden wir eigentlich immer spannend zu erfahren von mir? Oder ich meine, wir hatten schon mal so eine Folge leer, aber die ist nun auch irgendwie 2 Jahre her.
Ja.
Ich würde mal kurz anfangen. Also grundlegend ist für mich irgendwo natürlich jedes Thema spannend. In manchen bin ich selber natürlich stärker, würde ich wahrscheinlich so ein bisschen drüber springen, wenn ich glaube, die Person ist ein Experte da auch. Zum Beispiel schätze ich Michi Raab sehr, aber wenn er Storytelling macht, ist was, wo ich mir auch stark sehe, würde ich hinten anstellen gegenüber vielleicht einer Go-to-Market-Folge oder einer AI-Folge, wo ich heute vielleicht ein bisschen Schwächen habe. Zum Beispiel AI nutze ich, aber nicht so die Tiefe, die du hast oder ein Christian Soller zum Beispiel. Go-to-Market ist mich heute besonders interessiert, weil ich mich eigentlich fast 10 Jahre in Sales Excellence aufgehalten habe. Sprich, wie ist die Person gut in Sales, nicht wie ist die Org gut in Sales. Das heißt, für mich ist es immer so, okay, wo sind denn gerade meine Lücken, wohingleich ich eigentlich jede Folge gerne höre, wenn ich Zeit habe. Im Urlaub habe ich Zeit, auf einer langen Strecke habe ich Zeit, dann höre ich schon mal 2, 3 hintereinander oder merke mir welche vor, sozusagen. Grundlegend natürlich immer was, wo ich Lücken habe. Und das wäre in dem Fall Go-to-Market-Themen, ein bisschen AI-Usage-Themen, was man noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
Fair, wo auch, glaube ich, es nach außen immer so wirkt, als wären alle unfassbar weit, unfassbar groß, gerade beim AI-Thema. Und dann guckst du rein und die meisten Organisationen haben halt der eine ChatGPT und der andere Claude und alle nutzen es stiefmütterlich.
Ja, ich bin im Moment immer ein sehr großer, und es ändert sich bei mir immer, was ich im Podcast gut finde. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass es so viele Vertriebspodcasts gibt und dass die auch alle so divers sind. Zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, Go-to-Network. Klar, wir haben immer so das Networking-Thema. Das Größte an Go-to-Network, was aber der Network-Faktor für mich ist, ist, dass du dein Netzwerk nutzt und die in diesen Podcast einlädst, weswegen ich immer so einen Eindruck bekomme, was in deinem Netzwerk alles passiert. Und da sind eben ganz viele verschiedene Themen, die dadurch abgedeckt werden, was ich so schön finde. Und für mich sind aber immer die Folgen, die, wo ich sage, da nehme ich am meisten mit, nicht mal unbedingt nur so die einen krassen Themenfokus haben, weil da, wie Ben schon gesagt hat, so, ich versuche meine Lücken aufzufüllen, aber meine Lücken sind ja auch immer wieder irgendwo anders. Und mich interessieren tatsächlich am meisten die, wo die Leute ein bisschen mehr von sich preisgeben und einfach so über ihre Karriere und ihren Weg sprechen. Weil ich gerade auch an so einer Stage bin, wo ich immer wieder merke, auch bei den ganzen Lebensläufen, die ich jeden Tag auf dem Tisch liegen habe, es gibt nicht den einen Lebenslauf, es gibt nicht den einen Karriereweg. Und deswegen finde ich es immer so unglaublich spannend, in Podcasts mitzubekommen, wieso sind die Personen da, wo sie gerade sind, wie sind sie da hingekommen und was haben sie auf dem Weg gelernt? Weil das Sachen sind, die, wo ich immer sage, okay, vielleicht ist das ja eine ganz neue Art des Berufs, der Berufung, wo ich mich auch sehen könnte, weil ich da unter dem Gesichtspunkt noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Und das finde ich immer unglaublich spannend. Also dieses Menschen kennenlernen und vor allem ihre Geschichte kennenlernen, das ja. Fasziniert mich.
Geht mir übrigens auch so, auch auf LinkedIn, ne? Wenn ich mir angucke, beispielsweise so ein Jan Fischer, mit dem ich jetzt viel zusammenarbeite, der irgendwie früher auf der Straße gelebt hat, zeitweise, dann irgendwie gerettet wurde und bei Microsoft im Vertrieb gelandet ist, nach der Bundeswehr. So, what? Also total dann auch inspirierende und prägende Geschichte. Bevor wir es abwrappen, gibt's noch irgendein Thema, irgendeine Frage, irgendeinen Gedanken, den ich euch, den ich zum Podcast beantworten kann, irgendwas, was ihr noch teilen wollt, bevor wir in die letzte, die Folge zusammenfassen?
Ja, ich habe eine Frage für dich.
Oha.
Wir haben jetzt 100 Folgen Go-To-Network gemacht, was ja auch erstmal ein Achievement ist.
Yes.
Und Ben und ich haben gerade schon beide ja gesagt, okay, man lernt viel aus dem Podcast, es gibt viele Gäste, es ist unterschiedlich. Jetzt mal so, top of your head, was ist eins der Learnings, wo du einen Gast im Podcast hattest und du dir nach der Folge nur so gedacht hast, holy shit, this blew my mind. Was war so eine dieser Sachen?
Es gibt gar nicht die eine, sondern ich kann das in super vielen Folgen zurückgehen und sagen, hey, in der Folge erinnere ich mich daran. Ne? Also Folge 2 habe ich mit Henry Kaiser aufgenommen, der war bei Zoom und hat durch die Pandemie hinweg halt Zoom-Lizenzen verkauft. Und ich war immer so geil, so der kauft sich ein Haus in Costa Rica und keine Ahnung. Aber so, dass er am Rande des Burnouts war, dass sein Team wahrscheinlich am Rande des Burnouts war, dass das so Dinge sind, die dann auch einfach gesellschaftlichen Impact für ihn hatten, die er einfach gestiftet hat. Habe ich gar nicht dran gedacht. Also so eine Perspektive. Wir haben es schon angesprochen, so eine unbequeme Wahrheit. Ich meine, es gibt so viele, die da gesagt wurden, so ist nicht deine Schuld, deine Verantwortung. Eingebrannt. Und ich glaube, so kann ich durch die Folgen durchgehen. Ne? Ich meine, so auch auf die meistgehörten Folgen. Ich könnte in jeder Folge wahrscheinlich, wenn du sie mir sagst, eine Sache sagen, das ist jetzt weit aus dem Fenster gelehnt, aber hey, die habe ich noch irgendwo in Erinnerung oder da ist schon viel hängen geblieben. Es gibt nicht das eine große Big Learning, aber immer viele kleine.
Dann direkt als Follow-up, was ist die meistgehörteste Folge bis dato?
Ich hab die Zahl nicht parat. Ich weiß, dass die Folge mit Ben und mir in den Top 5 ist. Ich weiß, dass die zum Thema Verhandlungen mit Martina Pesic in den Top 5 ist. Ich glaube, die mit Max Keil zu Sport und eine mit Jan Fischer, glaube ich, auch zum Thema Leadership. Also das sind so die, ich gerade top of mind habe. Aber es ändert sich ehrlicherweise. Und Britta Behrens, glaube ich, Social Selling. Das sind, glaube ich, die Top 5 jetzt irgendwie as of 2-3 weeks ago.
Vielleicht von mir noch auch eine kurze Knappe hinterher. Weil es mich wirklich interessiert, weil du ja oft auch mal, ich meine, du hast auch manchmal viel zu tun und manchmal, ich weiß es, wie es im Podcast ist, dann zieht es einen nicht so. Ich habe auch mal im Sommer ein paar Wochen Pause gemacht mit unserem Podcast. Was hält dich am Laufen? Sind es die Gespräche? Sind es neue Sachen, die du lernst? Was hält dich am Laufen, dass du es doch immer wieder machst?
Eine Mischung aus den Gesprächen, die ich habe, weil ich viel lerne und wenn es um den Podcast geht, dann ist es doch immer wieder das Feedback von Leuten, die die Folgen hören. Weil die eine Person dann doch mal eine Nachricht schreibt. Ich habe es schon mal gesagt, ein Podcast ist ein bisschen wie Flaschenpost. Du schmeißt eine Nachricht raus und du weißt nicht so unbedingt, wo sie ankommt oder bei wem sie ankommt. Und manchmal kommt doch so eine Nachricht zurück, die es einfach so heißt, hey, wir haben das gemacht, es hat funktioniert. Oder hey, danke, dass du da so am Ball bist und immer so viel geilen Content raushaust. Und das bestärkt einen natürlich sehr in dem, was man tut. Ich glaube, die Gespräche würde ich weiterführen. Die Podcast-Folge, den Podcast sonst, I don't know. Ich habe auch schon ein, zwei Mal mir die Frage gestellt, hey, warum mache ich das Ganze eigentlich? Lea, Ben, in Anbetracht der Zeit, ich würde super gerne mit euch hier noch irgendwie eine Stunde weiter quatschen. Wahrscheinlich auch irgendwie einen Parol aufmachen und anstoßen.
Wir sehen uns in Folge 200.
Fairpoint. Invite steht. Danke, dass ihr auf jeden Fall dabei wart. Hat großen Spaß gemacht. Und ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, es war eine sehr unterhaltsame, kurzweilige Folge.
Sehr schön. Schön, dass ich dabei sein durfte.
Ich wollte gerade sagen, thank you for having us und nochmal herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen GoToNetwork. Crazy.
Vielen lieben Dank. Bevor ich die Frage stelle, wo die Zuhörer denn mehr von euch bekommen können, in Amateurzeit, ich verlinke eure LinkedIn-Profile selbstverständlich in den Shownotes. Es war mir ein inneres Fichtennadelbad. Ich freue mich, wenn wir uns hier und da überall mal wiedersehen. Und abschließende Worte nochmal an jeden, der zuhört. Vielen lieben Dank. Mir bedeutet das unfassbar viel, dass ihr hier regelmäßig reinschaltet, euch die Folgen anhört und hin und wieder auch eine Nachricht schickt, wenn ich mir die Frage stelle, hey, warum ich den Spaß eigentlich mache. Insofern freue mich immer über Feedback, wenn ihr Ideen habt für Themen, Gäste, Anregungen, immer wieder gerne. Vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören und vielen lieben Dank an euch beide, liebe Lea, lieber Ben. War großartig.
Adios.
Das war GoToNetwork. Vielen Dank fürs Zuhören, das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, in der Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.